Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 18 mit dem Titel Spargelsklaven, Deals und rechte Referendare. Wir begrüßen euch hier heute ganz herzlich. Wer sind wir? Ich bin Laura Herdrich, Doktorandin im Strafrecht, 28 Jahre und mache mit Daniel diesen Podcast. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst. Hast du dein Alter gesagt? Älter als Laura und Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Was machen wir hier? Wir machen hier die Strafbar. Die Strafbar ist alles über Strafrecht reden. Wir unterhalten uns links und rechts vom Strafrecht über alles. Dabei sind wir aber keine Vorlesung, keine wissenschaftlich korrekte Nummer, sondern wir haben einfach Spaß dabei. Und wir mögen es, über solche Themen zu reden, und dann könnt ihr uns dabei zuhören. Wie geht's und hier? Das steht schon länger. Warum steht eigentlich wie geht's und hier länger?
Weil wir uns immer noch in einer Pandemie befinden. Das Problem ist, wir befinden uns bis nächstes Jahr in einer Pandemie. Deswegen weiß ich nicht, ob wir jetzt bis nächstes Jahr immer über diese Pandemie reden wollen.
Geht's dir denn sonst gut? Außer von Pandemigkeit her?
Ja, schon.
Gut, mir auch.
Haben wir das
auch
geklärt?
Und sind beide auch, ja, dass wir das geklärt haben, ja. Ich experimentiere heute mal einen neuen Headset rum, deswegen muss ich Laura noch mal ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, ich übertreibe es nicht, dass ihr sie wieder doppelt hört.
Das hoffe ich.
Sprichst du nochmal?
Ja, hier bin ich.
Da freuen sich die Menschen bestimmt. Da brauchen wir wieder Kapitelmarken. Ja, wir machen Strafrecht. Was ist euer Auftrag, Laura?
Gebt uns Feedback. Ihr könnt uns E-Mails schreiben. Das wird sehr gut genutzt. Ihr könnt auf der Homepage kommentieren. Das wird nicht so gut genutzt. Oder uns auf Twitter schreiben. Da sind wir die Strafbar, der Brunki und Jura-Eule. Daniel, was sind die Themen? Du darfst sie heute mal vorstellen.
Ja, unsere Themen sind heute Spargelsklaven. Da geht es also um Menschen, die sklavenähnlich zum Spargelstechen benutzt werden. Deals oder auch der sogenannte die Verständigung im Strafverfahren. Und wir unterhalten uns über das Phänomen, dass natürlich nicht nur Demokraten Rechtsreferendare und Referendarinnen sein wollen und Juristen werden und Juristinnen werden wollen, sondern
was?
Auch nicht Demokraten. Unglaublich, man fasst es kaum. Das sind heute unsere Themen.
Okay.
Thema 1.
Thema 1.
Wer hat das vorbereitet? Ich gucke mal kurz in meine Unterlagen. Laura.
genau. Und Thema 1, Spargelsklaven. Erstmal da herzlichen Dank an Raphael, der uns dazu eine lange E-Mail geschrieben hat. Und wir dachten, wir nehmen das Thema mal auf. Zwar geht es um Folgendes. Es geht um einen Spargelbauer aus Nienburg. Der hat, ihr habt das ja alle wahrscheinlich mitbekommen, es wurden hier, ich glaube im April oder sogar schon im März, eine Menge Menschen, hauptsächlich glaube ich aus Rumänien, eingeflogen, um hier den deutschen Spargel zu stechen, weil das System hier so kaputt ist, dass wir Ausländer einfliegen müssen, damit wir hier Spargel haben. Genau, und für diese...
Natürlich schön, diese Bewertung, weil das System hier so kaputt ist.
Es ist ja schon so. In jeder Hinsicht, also ja, egal. So, und dann gibt es diesen Spargelbauer aus Nienburg, der zuerst wohl schon gegen, also Hygienebestimmungen verstoßen hat. Die müssen da ja bestimmte Sachen beachten, ne, dass die Leute nicht zu eng aufeinander wohnen, mit wo sie sich duschen können und alles. So, das hat er dann wohl abgestellt. Und dann passierte Folgendes. Da gibt es einen Tagesthemenbeitrag dazu. Ich packe das mal in die Shownotes, weil ich hatte das tatsächlich auch gesehen an dem Tag und fand das auch sehr schockierend. Der hat sich entschieden, so aller Menschenhandel ein bisschen den Helferinnen und Helfern die Pässe abzunehmen. Wer kennt's nicht? Mal irgendwo Spargel stechen und plötzlich hast du keinen Pass mehr. Und hat das begründet damit, dass er findet, die Leute müssen ja die Regeln einhalten. Ich vermute, er meint die Corona-Regeln. Und damit sie das tun, damit sie sich im Zweifel auch nicht vom Hof wegbewegen, würde er ihnen die Pässe abnehmen. Und er würde zwar auch sehen, dass das nicht so ganz richtig ist, aber ja. Raphael hat uns gefragt, ob das nicht eine Nötigung wäre. Hat sich auch gewundert bisher, dass da noch niemand bisher juristisch was gemacht hat. In dem Beitrag wird nochmal erzählt, dass die Stadt oder der Landkreis das wohl prüft, ob da irgendwas ist, ob das irgendwie strafrechtlich relevant ist. Aber wir wollten uns das trotzdem mal angucken, ob das nämlich tatsächlich eine Nötigung ist. Aber erstmal Folgendes. Daniel, brauche ich überhaupt einen Pass?
Ja, da kommt, ist eine lange Frage. Genau, also kurzer Hinweis mal, wir unterhalten uns ja nicht über aktuelle Fälle. Also wenn der Spargelbauer aus Nienburg Verteidiger braucht, ich wieder da. Aber ist auch nicht so weit weg. Kannst du mal schick reinfahren mit dem Regionalexpress nach Hannover, direkt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Eine schicke Kanzlei. Wir haben viel Platz bei uns und wichtig Desinfektionsmittel. Nein, also ganz davon, also mal ein bisschen abgelöst von diesem einen Fall, mal ganz grundsätzlich die Frage, muss man eigentlich einen Pass oder ein Ausweisdokument haben. Und da gibt es verschiedene Regelungen. Paragraph 1 Passgesetz ist tatsächlich ganz spannend, weil das nämlich erstmal gilt für Deutsche im Sinne des Grundgesetzes. Weißt du aus dem Stegreif, was Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, auch wenn wir das ja nicht vorbereitet haben, dass wir so einen Ball jemanden zuspielen, der gemein ist?
Nee, tatsächlich nicht.
Also
Das musste man
anders
mal
als
lernen.
Deutsche, genau, Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 116 Absatz 1, Jurastudierende wissen das, es sei denn, sie promovieren zu lange, sind nämlich Deutsch in
Wenigstens
der
promoviert hier
deutschen
jemand.
Staatsbürgerschaft.
Wenigstens
Bitte?
promoviert hier jemand.
Nee, nee, nee. Also Deutsch ist, wer Deutsch ist, Deutsch im Sinne des Grundgesetzes, also auch gesetzlich, ist, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Das ist anders als Deutsch ist, wer deutschen Blutes ist. Gibt es nämlich eine Vorgängerorganisation der Bundesrepublik, die hat das anders definiert. So, und deswegen steht das im Grundgesetz. Also, jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, das ist also in Deutschland in das Grundgesetz vollkommen egal, was sonst so los ist. Der muss einen gültigen Ausweis besitzen und sobald sie oder er sie 16 Jahre alt sind und hat dann auch eine eigene, und wenn sie der allgemeinen Meldepflicht unterliegen, kommen wir zum Meldegesetz, kommen wir unten nochmal. Also, wenn du dich deinen Wohnsitz melden musst, soll heißen, wenn du außerhalb Deutschlands lebst, nicht zwingend. Oder wenn du dich überwiegend in Deutschland aufhältst, aber kommen wir mal, also wenn du in Deutschland bist und Deutscher bist, dann musst du so einen Ausweis haben. Und da ist ganz spaßig, dass nämlich in Paragraph 1 Passgesetz, also an relativ prominenter Stelle klar gemacht wird, vom Ausweisinhaber darf nicht verlangt werden, den Personalausweis zu hinterlegen oder in sonstiger Weise den Gewahrsam aufzugeben. Laura, was ist Gewahrsam?
Diebstahl und so.
Diebstahl und so. Also, Entschuldigung, ich wollte Laura jetzt nicht vorführen,
Doch,
aber
eigentlich
Gewahrsam,
schon, aber.
naja, aber nicht so fies. Gewahrsam, zweites Semester, erstes Semester, ist die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache. Ne? Deswegen sagt auch Laura, Diebstahl, wir haben das schon mal darüber diskutiert, erinnert euch an Autos, die unten stehen und so. Also, Gewahrsam ist die Sachherrschaft über diesen Ausweis. Kleiner Hinweis, das Eigentum bleibt ja immer beim Staat, beim Ausweis. Ja.
Das bedeutet aber ja nicht, dass ich den Ausweis, abgesehen davon, dass ich ihn nirgendwo hinterlegen muss, dass ich ihn auch die ganze Zeit bei mir tragen muss.
Nee, das noch nicht. Aber erstmal bedeutet das, dass ich den Pass nicht als Pfand benutzen darf, zum Beispiel.
Ja.
Das kennen alle. Sie wollen die Fahrradleihen? Kein Problem, legen Sie einen Pass. Tretboot auf dem Stadler Meer, ne? Da war das, glaube ich, letztes Jahr oder so, wo ich da mal mit Kindern Tretboot fuhr. Ja, musste immer Ausweis hinterlegen. Habe ich auch gemacht, habe ich nicht gesagt, Paragraph 1 Passgesetz, dann kriege ich das scheiß Tretboot nicht. Aber erlaubt es das nicht. Das heißt, wenn es deutsche Pässe oder Ausweise, dürfte man so oder so nicht so einziehen. Das Problem von den Rumänen in dem Fall ist, sind halt keine Deutschen. Ja? Also ganz grundsätzlich ist es natürlich kein Problem, Rumäne zu sein, aber in dem Fall ist das schon ein Problem. Ja? Also für die Rumänen oder für die Anwender, für die Rumänen nicht. So. Nee, mitnehmen muss ich hier nicht. Das ist an anderer Stelle geregelt, dass ich mich immer ausweisen können muss. Das ist ich meine, so im OWG-Gesetz aufgelegt, dass das so ist. Es gibt dann noch Paragraph 48 Aufenthaltsgesetz. Da steht drin, dass ein Ausländer verpflichtet ist. Jetzt passiert hier irgendwas. Du, Laura, wollte mir irgendwas sagen, oder dass du es mitkriegst. Dings, wir haben jetzt hier gerade so ein, zwei technische Problemchen. Entschuldigt, weil ich hoffe, ihr hört das nicht. Also Ausländer sind verpflichtet, einen Pass oder einen Passersatz mitzuführen und immer auf Verlangen der Behörde vorzulegen bei Ausländerrecht. Aufenthaltsgesetz gilt natürlich auch für Ausländer. Das ist aber auch nicht die Sache. Das heißt, ich könnte sie woanders lagern. Also sagen wir mal so, soweit wir das jetzt heute in unserer oberflächlichen Prüfung mal feststellen konnten, wahrscheinlich ist es nicht gänzlich verboten, von einem Ausländer einen Pass einzuziehen. Ich kann aus eigener Anschauung, aus meiner Praxis sagen, dass ich aus Gründen der Strafbarkeit immer meinen Leuten die im Bereich von Prostitutionsgewerbe unterwegs sind und jetzt sich auf Prostitutionsschutz einstellen, dass ich denen sage, ihr behaltet auf keinen Fall, niemals, nie, egal welche Konstruktion, irgendwelche Pässe von irgendwelchen Frauen, die sagen immer, in dem Bereich heißt das von den Mädchen, ja, also von den Mädchen werden die Pässe nicht behalten, weil das immer ein Hinweis ist, dass man irgendwie was verhindern will und immer ein Hinweis ist auf Menschenhandel, da reagieren die Cops in dem Bereich relativ hardcore. Also da muss man so verschiedene Daten aus den Pässen aufschreiben, bei der so Dokumentationspflichten im Prostitutionsbereich, dann immer dokumentieren, wann man den Pass bekommen hat und wieder auch wieder abgegeben hat. Also wenn ihr einen Puff betreibt zu Hause, nicht die Pässe behalten.
Gut. Auch in Ordnung. Aber das Problem ist ja schon, erstmal, wenn ich meinen Pass nicht habe, ist zwar EU, aber Ausreise ist trotzdem nicht so einfach. ohne Pass. Also wenn die Rumänen jetzt sagen wollen würden, ich habe jetzt keinen Bock mehr, würde er denen vielleicht auch den Pass direkt wiedergeben, aber trotzdem, zumindest vom Gefühl her, bist du schon ja eingeschränkt.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also wenn du, also warum macht man das? Damit die Leute nicht abhauen können. Ne? Genau. Das wäre so meine erste Vermutung.
Okay. Wir wollen uns trotzdem nochmal die Nötigung angucken, weil wir da auch einen kleinen Nachtrag noch haben zur vorletzten Folge. Holger hatte uns da drauf hingewiesen. Wir haben das letzte Folge verschoben, weil jemand Geburtstag hatte. Deswegen machen wir es jetzt heute. Wir wollen das mal versuchen, ein bisschen durchzuprüfen, ob da überhaupt eine Nötigung in Frage kommt. Wir brauchen zuerst eine Nötigungshandlung. Nötigung mit Gewalt liegt hier offensichtlich nicht vor, aber Drohung mit einem empfindlichen Übel. Frage: Ist die Wegnahme des Passes, um die Helferinnen und Helfer zur Einhaltung der Corona-Regeln zu zwingen, womit er das begründet, der Spargelbauer, in dem kurzen Ausschnitt, ist das schon eine Drohung mit einem empfindlichen Übel?
Ist das nicht das empfindliche Übel nicht eher, ich habe den Pass? Oder du darfst hier nicht arbeiten, wenn du mir den Pass nicht gibst?
Mhm.
Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, wenn du hier arbeiten willst, musst du mir den Pass geben.
Ja.
Sonst kriegst du keinen Job. Ist das empfindliche Übel, kriegst du keinen Job. Oder, und das ist ja die Frage, wenn du hier nicht, du gibst mir den Pass, damit du dich an die Corona-Regeln hängst. Da ist schon, wie das funktionieren soll. Dann kriegst du den nicht wieder, wenn du dich nicht an die Corona-Regeln hältst.
Stimmt. Er hat das so begründet, das ist ein bisschen seltsam. Ja,
genau, das ist schon ein bisschen schräg. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, die Nötigung könnte entstehen, wenn du hier arbeiten willst, ja, müssen wir deinen Pass abgeben. Mhm. Wenn du mir den nicht gibst, kriegst du das Geld nicht.
Ja.
Wahrscheinlich arbeiten lässt du dich schon.
Das stimmt, das hat er zwar so nicht gesagt, aber wahrscheinlich könnte das so sein.
Oder ich steck den Pass in den Schredder, wenn du vom Hof runtergehst, dass dir auch die Sache vom Hof runtergehen darfst du ja. Also das war in Nienburg, wenn ich es richtig sehe, ne?
Mhm.
Oder wo war das? Ich hatte das vorhin einfach so, okay. Nienburg hieß ja, das heißt, auch zu Corona-Hochzeiten durfte der rumänische Spargelbauer seinen Sonntagsspaziergang schön an der frischen Luft machen, einkaufen gehen, Mutti besuchen, das ging alles.
Ja.
Aber, also deswegen
die Frage. Ich glaube.
Ja, also zu sagen, du darfst hier nicht den Hof verlassen, wäre halt auch schon, da könnte man aber ganz andere Straftatbestände machen. Mhm. Also, schwierig.
Also es könnte aber auf jeden Fall die Nötigungshandlung schon erfüllt sein. In welcher Konstruktion auch immer.
Ja.
Gut. Haben wir einen Nötigungserfolg?
Wenn ich auf dem Hof bleibe oder den Pass, also wenn ich den Pass abgebe, wahrscheinlich schon, ne?
Ja.
So.
Hilft ja offensichtlich.
Ja, es ist halt nicht ganz klar, was er da
macht. Nee, es ist wirklich nicht ganz klar. Macht aber nichts. Wir machen das hier auch nur so ein bisschen, erzählen gleich noch was zur Verwerflichkeit. Kausal wird das Ganze auch sein. Ne? Pass
weggeben. Kausal heißt eine Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann und dass der Erfolg in seiner Form entfiele.
Hat er schön gemacht.
Oder aber, wenn nicht du sagst, gib mir den Pass, dann wäre der Pass nicht bei dem Typen. Ja? Beim Spargelbauer X.
Genau.
Beim Spargelbauer T, würde man im Jurastudium sagen.
Er hat sogar.
Beim Jurastudium ist so, dass T immer der Täter ist und O immer das Opfer.
Manchmal auch A. A und B gibt es häufig auch, aber eher im Zivilrecht. Genau, also der objektive Tatbestand wäre damit erfüllt. Subjektiver Tatbestand Vorsatz ist hier unproblematisch. Er gibt es ja auch sehr offen vor einem Millionenpublikum in den Tagesthemen zu. So, und dann kommen wir zur Rechtswidrigkeit. Und das hatten wir vor zwei Folgen schon mal, nämlich das Thema Verwerflichkeit. Und das wollen wir noch mal ein bisschen und dafür dann, das ist ein bisschen schwierig zu definieren, was ist verwerflich. Das ist so ein Zusatzpunkt bei der Rechtswidrigkeit, den man bei der Nötigung braucht. Und zwar dann, Verwerflichkeit liegt dann vor, wenn die Androhung der Gewalt oder des Übels zu dem Zweck, zu dem man es tut, als verwerflich angesehen wird. Verwerflich ist ein Verhalten, das einen erhöhten Grad an sittlicher Missbilligung erreicht, sodass es als strafwürdiges Unrecht zu bewerten ist. Soll sozial unerträglich sein. Daniel, wie ist das hier?
Uff, also.
Jetzt ärgere ich Daniel.
Die Frage ist ja, also man muss ja ein paar Wertungen einfließen lassen. Die erste Wertung ist, naja, man müsste sich jetzt halt genau in den Fall angucken, ne? Wenn er jetzt sagt, also ganz genau an der Stelle, wenn er jetzt sagt, na, ich muss hier irgendwie die Corona durchsetzen, ich kann das nicht anders, das ist irgendwie nicht, finde ich nicht griffig. Also diese Geschichte würde ich ihm niemals erzählen lassen vor Gericht oder in einem Ermittlungsverfahren. Weil, hä? Ja, Die waschen sich nicht die Hände, wenn ich denen nicht den Pass wegnehme. Warum? Müssen die den ganzen Tag in der Hand halten und können die nicht nass machen, die Hände? Das funktioniert nicht. Es wird, glaube ich, eher ein Schuh draus, wenn man sowas sagt, wie, ja, die sollen ja den Hof nicht verlassen und so weiter. Und dann muss man sagen, Freund, Mandant, ja, das ist gar nicht Corona-Regel. Dass du willst, dass die den Hof nicht verlassen, ist, was auch immer dein Problem ist, aber das ist ja nicht Corona-Regel. Und wenn du sagst, ich möchte die halt so ganz grundsätzlich kontrollieren, dann ist es halt ganz schnell verwerflich, weil es sind diese ganzen Wanderarbeiter, Massenunterkunft lebende Arbeiter, das sind alles Menschen, die besonders schutzwürdig sind, weil sie halt besonders ausnutzbar sind und ausbeutbar sind. Und dann kommt man ganz schnell als Arbeitgeber in die Situation, dass man, wenn man Dinge macht, die man so einfach so immer schon gemacht hat, wo man halt überlegen muss, ist das jetzt nicht schon verwerflich, weil du halt deine Situation als deutschstämmiger oder deutscher, wie auch immer, ortsansässiger Arbeitgeber, der jetzt so besonders ausgelieferte Personen ausbeutet. Arbeitgeberei ist immer Ausbeutung, die Frage ist nur, wie hart.
Sagte der
Sagte der
Arbeitgeber.
Chef, sagte der Arbeitgeber, genau. Grüße gehen raus an euch drei. So, dass die an der Stelle, dass man schon sagen muss, naja, ist das schon verwerflich? Und da will ich natürlich als Verteidiger, muss man immer ganz viele Sachen machen, aber die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass man sagt, naja, also, und nicht verwerflich ist es auf jeden Fall nicht. Ne? Ich würde schon sagen, gerade wenn das das Ziel ist, die Leute über dem, was rechtlich zulässig ist, dazu zu nötigen, irgendwelche, also zu nötigen, sei schon, dazu zu bringen, irgendwelche Dinge zu tun und zu lassen, gefährlich, konnte das schnell verwerflich sein.
Ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, wir wissen leider ein bisschen zu wenig. Es gibt nur diesen kurzen Ausschnitt in der Tagesschau, da spricht er halt nur von Regeln einhalten. So.
Glaube einfach, der hat einfach
Einer
richtig dummes
Waffe,
Zeug
ja.
verwendet. Ja, das ist aber einer Waffe hat, das weiß ich nicht, sondern der hat einfach. Das Problem ist, so ein Spargelbauer, der macht halt kein Medientraining im Studium, ne?
Es gab auch so ein Spargel, ich weiß gar nicht, ob das ein Spargelbauer war.
Spargelbauer
Der
Medientraining.
hat letztens so eine WDR-Doku mitgemacht und hat gezeigt, wie toll er die Corona-Regeln und so. Naja, gut.
Gut. Eine Überlegung noch, er könnte übrigens noch versuchen, über den Irrtum rauszukommen. Und so, glaube ich, wäre auch die Verteidigungsstrategie, wenn es da Ärger gäbe. Also die Frage wäre überhaupt, führt das zu einem Ermittlungsverfahren? Wenn es zu einem Ermittlungsverfahren führt oder zu irgendwas, glaube ich, muss man halt schauen, dass man halt erstmal den Verbotsirrtum spielt und sagt, naja, Paragraph 17 StGB ist das, der sagt, fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld. So, das ist der erste Teil, es kommt noch ein zweiten Teil. Und da würde ich sagen, naja, wissen Sie, Herr Staatsanwalt, Frau Staatsanwältin, mein Mandant hat vor einem Millionenpublikum, Laura, du darfst es gleich widerlegen, ja, du schüttelst den Kopf, vor mal einem Millionenpublikum stolz erzählt, dass er als ordentlicher Aufrichter deutscher Bauer auf seiner Scholle den Rumänen an sich den Pass abnehmen lässt und das zeigt, dass er gar nicht verstanden hat, dass er Unrecht tut und deswegen ist er schuldlos. Einwurf, Laura, wir müssen irgendwann mal mit Videos anfangen, die ganze Zeit den Kopf schüttelt und sich freut, weil, was sagt Staatsanwältin Dr. Herdrich?
Nein, das sage ich gar nicht. Also er hat sich da schon selber raus, also beziehungsweise die Frau, die ihn gefragt hat, die Journalistin, die ihn gefragt hat, sagte dann, ja, das ist aber nicht in Ordnung. Und dann sagt er, ja, da werden Sie wohl recht haben. Aber ich mach's trotzdem.
Ah, gut, okay. Ja, okay. Ja,
Gute Idee,
dann
in dem Fall
mein
leider.
Mandant leider nicht schlau genug. 20. Nein, ja, es kommt dazu, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Ne? Der hätte halt mal beim Landbauernverband oder beim Strafverteidiger seiner Wahl anrufen können und fragen können, soll man, darf ich das machen? Ja, okay, ich habe diesen Beitrag nicht gesehen, das hätte man machen müssen, bevor man den Gutmann verteidigt. Okay, das funktioniert nicht. Und wie gesagt, man da muss den Irrtum nicht vermeiden können. Und da gibt es aus der Praxis immer wieder Fälle, wo Mandanten einen Rechtsanwalt gefragt haben, der im Zweifel nicht vom Fach ist, oder so ein bisschen vom Fach. Oder, also bestes Beispiel so Sozialrecht, Strafrecht an der Stelle. Ne? Dann wird der Sozialrechtler gefragt, darf ich das machen? Sagt er, ja, kannst du schon machen.
Immer den man
Und
kennt.
dann ist es am
Immer den man gerade
Oder
kennt, den Anwalt.
ja, der Jurastudent im dritten Semester, ne? Das sind die beliebtesten, oder am 23. Das sind die beliebtesten Leute, die man fragt. Das würde man machen. Aber wenn man das halt reinkriegt, also wenn man jetzt, ich wollte extra diesen Schwenk, das mache ich schon so sein, aber pochoho, mache ich trotzdem. Das macht die Sache natürlich äußerst pikant. Auf der ersten Ebene hätte man ja sagen können, ja, hat er nicht so gemeint, tut mir leid, sorry, bla bla, auf Wiedersehen. Und dann halt so gesagt, geringe Schuld, einstellen nach 153, macht er nicht wieder, ne? Gibt jetzt auch immer einen die Pässe raus. Also das kriegt man wahrscheinlich beim ersten Mal hin. Ich würde mal sagen, warum da eigentlich Verdi oder ich weiß gar nicht, ob es Verdi oder die NGG, also die entsprechenden Gewerkschaften, aber die sind natürlich eigentlich organisiert, die müssten da ein bisschen auf die Kacke
Das
hauen.
stimmt.
Aber klappt natürlich nicht. Weil arme Schweine.
Ja,
Ja.
kauf kein Spargel dieses Jahr. kauft eigentlich keinen Spargel. Nein, ja, ich sage nochmal, das System ist halt auch kaputt.
Bei Spargel gibt es wieder keinen Fairtrade, ne?
Ja,
das stimmt. Das wäre halt irgendwie geil. Gut, interessiert uns bei Tomaten auch nicht, aber, also nicht immer, aber also Fairtrade-Spargel wäre auch irgendwie Porno.
Das stimmt. Okay, da haben wir...
Also liebe niedersächsischen Spargelbauern, ja, für sehr viel Fairtrade-Spargel haue ich euch auch aus allem raus. Meldet euch.
Gut.
Und Schinken.
Raphael, ich hoffe, wir haben es ein bisschen beantworten können. Ich habe aber, als ich das gegoogelt habe, auch jetzt nichts dazu gefunden. Also ich glaube tatsächlich, dass da nichts bisher nichts bei rumgekommen ist. Vielleicht...
Es gibt auch keine Pressemitteilung, wenn man gegen so einen armen Spargelbauern in Nienburg vorgeht. Ne?
Meinst du nicht?
Der sitzt bestimmt ganz allein auf seinem Hof und braucht einen Verteidiger. Ja.
Das ist ja keine Werbeveranstaltung.
Wohl. Wenn ihr Spargelprobleme habt...
Aber wo Werbeveranstaltung? Nein.
Jetzt kommt der Werbeslogan für den privaten Repetitor XY. Nein. Liebe privaten Repetitoren, ihr könnt hier Werbeplätze kaufen. Die sind allerdings so teuer und vorher und später sage ich, dass private Repetitoren Quatsch sind. Und Laura sagt, wie toll sie sind. Das wäre das Deal. Aber es sind sehr teure.
Ja, ungefähr genauso viel, wie ich bezahlt habe für meinen Rap. Das wäre schön.
Ja, das genau. Wenn ihr Lauras Rap bezahlt, ja, dann kriegt ihr hier Werbeplätze für ein Jahr. Genau. Inklusive, dass ich immer sage, dass man das nicht braucht.
Gut.
Hast du schon fürs zweite Examen fürs Rap gespart?
Nein, das könnte ich aber im Zweifel auch von der Steuer absetzen.
Boah, man kann Rap vom Steuer absetzen? Ja,
damit werben die tatsächlich.
Das, also ganz kurz, für die jetzt...
Also das zweite, reden. Dann weil du dann ja...
Laura, was ist ein Repetitorium? Du hast schon mal mehr Zeit deines Lebens und Geld deines Lebens da reingesteckt als ich.
Repetitorium sind Leute, die dir in einem Jahr beibringen, was du hättest lernen können in, weiß nicht, 5-6 Jahren Studium, um es mal böse zu sagen.
5-6 Jahren, das ist ja so voll beschleunigt. Also,
Sind tatsächlich so, naja, nicht Crashkurse, dafür ist es zu lang, aber die gehen mit dir halt das nochmal durch, die machen das sehr problemzentriert auch. Es ist sehr umstritten, es hängt ein bisschen davon ab, wie, also Unis haben das auch häufig, manchmal sind die Uni-Reps nicht so gut, bei meiner Uni war das so. Ich kam auch einfach sehr gut mit den Unterlagen klar, so, das war gar nicht das Rep an sich, das waren die Unterlagen, aber es kostet einfach sehr viel Geld und es ist schon ein bisschen aberwitzig, weil man studiert ja eigentlich, um fit zu sein für seine Prüfung.
Genau, also das nochmal klar zu machen, wenn man Jura studiert, dann lernt man für die Klausuren und wenn man dann für die echten Klausuren lernt, fürs Examen, dann sagt die Uni, früher war das noch härter als heute, ja, vielen Dank, dafür haben wir dann den privaten Dienstleister, Repetitorium. da arbeiten auch die größten Helden vom Kartoffelfeld, ja, mit einem habe ich Abi gemacht, Grüße gehen raus, aber der hört das hier nicht. Das dann erstmal die Leute so nur fürs Uni und die erzählen dann so, wenn du bei uns bist, kannst du für 3.000 oder 5.000 Euro Jahresbeitrag.
So viel jetzt nicht.
Na, da bist du schnell mit 200, 300 Euro dabei.
Jetzt hast du 200, 300, nee, ich glaube 1,8 oder so. Ich weiß es nicht.
1,8, das ist ja geschenkt.
Nee, das
ja?
Sag also ich nicht, dass das geschenkt ist.
Wenn du nur 12 Monate, wenn du nur 12 Monate brauchst, wenn du natürlich länger brauchst, sind es auch also 20.000 Euro. nein, also schon mehrere, also eine vierstellige Zahl.
Es ist schon sehr viel Geld. Ich will das auch gar nicht kleinreden. Das,
oder dann sitzt du mit 50 Leuten in Hannover in irgendwelchen Burschenschaftsseelen rum. Und darfst dir dann da irgendwie anhören, dass die einzigen sind, die dich durchs Examen bringen können. Und dann, dann machst du das. Und die Kacke, das ist halt die Kacke, weil eigentlich das ist dann Uni lernen. Ich war nie in so einem Laden. Ich habe mir alle meine Hannover angehört, fand alle nicht so dolle. War dann beim Unirep. Und sagen wir so, beim ersten Examen hat mich das auch bestätigt. Da habe ich alles richtig gemacht. Das war in Ordnung. Das habe ich ohne Rep auch ganz gut hingekriegt. Braucht man also nur, wenn man die Materialien so toll findet oder wenn man halt nicht selber sich organisieren kann.
Es kann auch, aber dafür ist es dann halt einfach sehr teuer. Das hat sicher für den einen oder anderen auch ein bisschen... den Effekt, dass du ein bisschen mehr gezwungen bist, das zu tun.
Ja, gut, ich bin einfach morgens in die Uni gegangen, aber das hat ja auch gereicht. Aber gut,
du wir wohnst brauchen auch neben der Uni. Das ist halt auch, ne?
Ja, wir brauchen hier so Bookmarks. Irgendwelche Leute wollen nicht hören, wie unser Rap ist. Auf jeden Fall, wenn ihr hier Werbung kaufen wollt, diese kommerziellen Repetitoren, das ist gar kein Problem. Ich bin ja käuflich, meine Meinung halt nicht. Wie gesagt, wir brauchen nur für einen Werbeplatz, ich sage mal ein halbes Jahr, ja, oder für Lauras ehemaliges Rap, habt jetzt ungefähr eine Vorstellung, was der Spaß kostet, ja. Netto natürlich, ja. Und wir verticken euch hier Werbeplatz und ich sage immer, wie kacke.
Ich möchte auch gar keine Werbung dafür machen, aber manchmal bietet die Uni einfach auch nichts Vernünftiges an. Ich
dafür Werbung machen und möchte sagen, dass es kacke ist.
Nein, wir gehen jetzt zum nächsten Thema.
Genau, wir gehen zum nächsten Thema. Apropos Geld aus Quellen, die nicht in Ordnung sind. Laura?
Wir müssen darüber reden, was in Braunschweig passiert ist. In Braunschweig läuft seit September 2000, beziehungsweise läuft noch nicht, es ist im Zwischenverfahren. Im Dezember 2009 ist die Anklage erhoben worden gegen Herbert Diess, den Vorstandsvorsitzenden, und Hans-Dieter Pötsch, den Aufsichtsratschef von VW, und den Winterkorn meine ich auch. Was war der noch gleich? Irgendwas bei VW. Wegen Marktmanipulation. Die sollen ihre Anleger zu spät darüber informiert haben, dass es finanzielle Folgen haben könnte aufgrund dieser Abgasmanipulation der Dieselfahrzeuge. Also sie sollen das halt gewusst haben und nicht rechtzeitig Bescheid gesagt haben. Und deswegen ist der Markt dann eingebrochen. So, diese drei Herren sind angeklagt. Jetzt ist Folgendes passiert. Man hat sich geeinigt, scheint es, zumindest mit Herrn Pötsch und Herrn Diess. Das Verfahren könnte eingestellt werden gegen eine Zahlung von 9 Millionen Euro. Jeder der beiden 4,5. Und VW hat wohl auch schon gesagt, dass das zahlt, der Konzern. Daniel.
Zwei Hinweise. Wir wollen heute nicht über VW selber sprechen, ja, aus verschiedensten Gründen, sondern wir wollen nur über den Deal sprechen. Vielleicht aber noch ein Hinweis aus der Presse ist zu erfahren, dass tatsächlich die Anklage noch nicht zugelassen ist. Das hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Mhm. Das bedeutet nochmal für Leute, die jetzt uns nicht immer hören oder alles verstehen, weil wir dummes Zeug zwischendurch zu viel reden. Also die Staatsanwaltschaft lässt die Polizei ermitteln. Irgendwann sagt sie so, jetzt reicht's, ja. Schreibt auf den Zettel Anklage und dann würden die folgenden Personen angeklagt und macht dann vermerkt, wo drin steht, Ermittlungen sind abgeschlossen und dann geht der ganze Bums zum Gericht. Das ist, Herr Müller ist angeklagt. Jetzt muss das, dann ist bei dem sogenannten Zwischenverfahren und jetzt liest sich das Gericht mal diese Akte durch und überlegt, wenn alles in der Akte steht, stimmt, verurteilen wir den dann. Und dann wird die Anklage eröffnet. So, das in dem Verfahrensstück, denken wir. Das heißt, es schwebt halt die Anklage im Raum. Man weiß nicht, was die Staatsanwaltschaft will und das Gericht. Und jetzt hat das Gericht offensichtlich, so ist der Presse zu entnehmen, vorgeschlagen, naja, vielleicht machen wir das hier nach 153a platt. Ja, also soll heißen, geringe Schuld gegen eine Zahlung. So. Wollen wir mit VW gar nicht weiter drüber schnacken?
Wir wollen nur über das Prozedere sprechen, was da passiert, verfahrensrechtlich.
Genau. Also, Laura, schieß los. Was ist dieser
Deal? Jetzt ist hier, Moment.
Laura zerstört gerade unsere Dinge.
Nein. Was ist der Deal, beziehungsweise was ist die Verständigung? Die ist geregelt in 257c StPO, gibt es auch erst seit 2007, meine ich, die Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten. Da steht Folgendes drin. Gericht und Verfahrensbeteiligte können sich verständigen über den Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens. Der Inhalt der Verständigung können nur Rechtsfolgen sein, die Inhalt des Urteils sein können. Explizit ausgeschlossen sind Maßregeln und der Schuldspruch. Die Amtsaufklärungspflicht, Amtsaufklärungspflicht? So, des Gerichts bleibt davon unberührt. Also trotzdem, man kann nicht einfach Dinge unter den Tisch fallen lassen, wenn man das Gefühl hat, da ist noch was zu ermitteln. Und das ist
zweite Leiche in dem Verfahren.
Genau, dann muss das schon, kann das nicht einfach durch so ein Deal beseitigt werden. Gegenstand der Verständigung soll ein Geständnis sein. Das Gericht gibt das dann bekannt, so eine Verständigung. Es kann auch sein, dass dann gesagt wird, okay, wir haben uns geeinigt über einen Strafrahmen von, weiß ich nicht, 3 Jahren bis maximal 5. Und da hat, in dem Bereich hat das Gericht dann noch Spielraum. Genau, der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft müssen dem zustimmen, die Nebenkläger nicht. Und genau, die Verständigung kommt nicht zustande, wenn sich neue Tatsachen ergeben, die das Ergebnis der Verständigung als nicht Tat oder Schuld angemessen ansehen. Also wenn dann noch 3 Leichen auftauchen, ist vielleicht blöd. Dann darf aber auch das Geständnis nicht mehr verwendet werden. So.
Soll ich kurz noch mal ein bisschen Fluff erzählen oder soll ich direkt zu dem
Punkt? Du darfst gerne was erzählen.
Also auf Amtsaufklärungspflicht des Gerichts ist häufig zum Beispiel so, hatte jetzt gerade ein BTM-Verfahren, ein größeres, da haben wir 2 Termine rumgedealt. Beziehungsweise gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es macht. Es gibt Richter, die das öffentlich machen oder Vorsitzende, die das öffentlich machen. Das heißt, hinten sitzt der Schreiberling von einem Bild drin und schreibt auf, alle reden sich raus. Ja. Möglichkeit 2 ist, man schließt die Öffentlichkeit aus, ja. Also der Schreiberling und Mama und Papa müssen hinten aufstehen und rausgehen. Nur wenn es jetzt Journalisten hören, ja. Natürlich seid ihr keine Schreiberlinge und so ist nur ein. So,
ne? Manche also, schon.
Manche schon. Genannte zum Beispiel, ja.
Genau.
So,
Zeitung mit 4 Buchstaben, mit 4 großen.
Richtig. Hatz. Was?
Vier.
So, und dann ist es so, dass man auch die, dass man halt die Angeklagten dabei sitzt. Und die dritte Variante ist, man schickt auch die Angeklagten raus und dann unterhalten sich quasi nur die professionellen Verfahrensbeteiligten, Gericht, Staatsanwaltschaft und die Verteidiger. Hat alles Vor- und Nachteile, je nachdem, wie man das gerade hat. Wenn man einen Mandanten hat, der besonders renitent ist oder der besonders viel Einfühlungsvermögen also braucht, dann will man den vielleicht erstmal nicht dabei haben, weil das Ergebnis viel besser sein kann, wenn er erstmal nicht immer Nein sagt, immer wenn er was hört, was ihm nicht passt, weil man das später erklären kann. Ne? Oder aber man sagt, ich will, dass meine Mandantin, mein Mandant dabei sitzt, weil das geht hier um den, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Oder man will, dass die Presse hinten sitzt und die Staatsanwaltschaft oder, ne, zu kontrollieren, weiß der Teufel was. Gibt verschiedene Varianten, muss man sich überlegen und gibt Vorsitzenden und Vorsitzende das unterschiedlich machen. Man sitzt da aber und dann sagt man, naja, ich kann mir vorstellen, ein Jahr um Bewährung und dann sagt die Staatsanwaltschaft, nein, 10 Jahre und Sicherheitsverwahrung. Ja, so ungefähr läuft das und dann diskutiert man und dann kommt man vielleicht bei 5 Jahren ohne Bewährung raus. Ist jetzt ein bisschen überzogen, aber so funktioniert das. Und was Laura schon gesagt hat, häufig verhandelt sagt man nicht ein Jahr, sondern man sagt, naja, eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr und nicht über 2 Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Mhm. Ne? So, dann kommt es nämlich so ein bisschen drauf an, was noch so rauskommt. Dann vernimmt man, keine Ahnung, den Polizisten, der diese Drogenplantage auch hochgenommen hat. Und der erzählt dann da, ja, Mensch, nee, da waren es vielleicht das und dies und das jenes, aber der Herr so und so, als wir da geklopft haben mit dem SEK, also da musste er wirklich nur klopfen, dann hat er sofort gesagt, ja hier und so war, es war alles total nett, ne? So, also der hat sich nie irgendwie aggressiv verhalten. Das gibt natürlich ein anderes Strafmaß, wenn man der Polizei freundlich die Tür aufmacht und sagt, hier ist die Drogenplantage, tut mir leid, habe ich wohl missgebaut, als wenn man mit allen Mitteln versucht, die Polizei aus der Wohnung zu halten. Mhm. Ne? Also selbst wenn man sich dabei nicht nochmal neu strafbar macht, wegen Körperverletzung oder so. Ne, das ist natürlich ein Unterschied. Oder ob man bei der Einlassung sagt, ja, es tut mir wirklich leid, ich habe Mist gebaut. Also Einlassung ist das Geständnis, ja. Oder man sagt, ja, also ich hatte ja Mist gebaut, aber eigentlich sind doch alle anderen schuld. Da muss natürlich, deswegen hat dann ein Gericht gerne so ein halbes oder ein Jahr oder ein Dreivierteljahr Spielraum, um zu sagen, naja, dann gibt es jetzt ein Jahr oder es gibt 2 Jahre. Und das nutzen Gerichte auch in die eine oder andere Richtung aus. Also ich habe schon erlebt, dass man einen Monat mehr bekommen hat als das Mindestmaß. Und ich habe auch schon erlebt, dass das Höchstmaß ausgenutzt wurde vom Gericht. Das kommt immer darauf auch an. Und das ist natürlich auch seitens des Gerichts auch. Ne? Wenn man jetzt merkt, okay, der Angeklagte, der braucht jetzt halt irgendwie die Möglichkeit 2 Jahre, 6 Monate bis 3 Jahre, 6 Monate. Und der will jetzt unbedingt diese 2, 6 Monate als Mindestmaß drin haben. Dann gibt man ihm das, weiß aber schon ganz genau, man gibt ihm 3 Jahre, 6 Monate. Ne? Mhm. Dann ist halt so. Mhm. Ja, das fällt erstmal so zum Praktischen. Man versucht das eigentlich immer, wenn es nicht irgendwie vollkommen ungeeignet ist, weil zum Beispiel der Mandant sagt, ich weiß nicht. Dann kann man halt nicht hingehen und sagen, pass mal auf, mein Mandant gesteht das und dafür kriegt er Bewährung. Kann man das nicht machen. Mhm.
Ja. Und warum machen wir das? Finden wir das gut?
Ja, ich glaube, man macht das, und das ist der Hauptgrund, der steht in meiner Linksversetzung, man will wilde Absprachen, wollte man vermeiden. Also es ist einfach logisch, wenn da Profis sitzen, dass man sowas macht. Also egal, ob das es gesetzliche Grundlagen gibt oder nicht, man macht das einfach. Mhm. Das ist ja ganz logisch. Man kann, also ein gutes Beispiel ist Verfahren mit Betäubungsmittelkriminalität. Und da gibt es irgendeine Bande. Und dann gibt es, ich sag mal, 5000, nein, so finde ich aber 500 Stunden, Telefonate auf irgendein serbo-kroatischen Slang, ja, also irgendeins, was alle nicht sprechen, und die müssen jetzt alle simultan übersetzt werden, weil die Verteidiger sagen, also auf all diesen Bändern steht was, ist was ganz anderes drauf, als die Polizei von den Übersetzern hat aufschreiben lassen. Und dann hört man sich im Zweifel 500 Stunden an. So, dann ist so ein Verhandlungstag 5 Stunden lang, ja, bisschen davor, danach noch Geplänkel, dann sitzt man da 100 Verhandlungstage und hört sich das an. Ne, weil ich als Verteidiger kann sagen, also ihr wollt das und das beweisen, glaube ich nicht. So, das müssen wir uns so anhören, das müssen wir uns so anhören, das müssen wir uns so anhören. Das kann sehr lange dauern. Oder aber es gibt irgendwo eine Situation, wo man 20, 30 Leute vernehmen muss oder ein teures Gutachten in Auftrag nehmen muss, was 6 Monate dauert. Wenn der, oder aber derjenige sagt, okay, ich bin es gewesen oder es ist so und so gewesen. Und dann ist einfach die Frage von Ressourcenmanagement von allen Beteiligten. Ne? Ich als Verteidiger will irgendwann Rechtssicherheit, ja, oder irgendwelche Interessen vom Mandanten. Und die Staatsanwaltschaft und das Gericht, die haben alle noch einen Stapel liegen, die wollen halt fertig werden. Und man will halt auch nicht immer die Ressourcen des Rechtsstaats, die da ja knapp sind, unendlich verbrennen. Das heißt, es gibt irgendwie schon ein Interesse, das zu machen. Und vor der Einführung gab es diese Absprachen in verschiedensten Versionen. Und der Recht, und das war halt alles problematisch oder noch problematisch, und deshalb hat man gesagt, pass auf, wenn man das schon macht, dann gibt es Regeln und die Regeln sind wie folgt. So, das sind jetzt die Regeln, daran haltet ihr, und deswegen ist, glaube ich, das der erste, warum wir sie, der Grund ist, dass man solche wilden Absprachen vermeiden will. Es gibt übrigens auch immer noch Amtsrichterinnen oder Landesrichterinnen, die dann den Verteidiger anrufen und sagen, passen Sie mal auf, Herr Brunkhorst. Wie machen wir das denn? Sag ich, nein, wir können das nicht machen, Staatsanwalt, ne? Dann sagt er, na, denken Sie mal nicht an den. Ja? Sowas soll es auch geben. So, ne? Was ist auch die Frage, was macht man dann, ne? Man kann sich nicht drauf verlassen. Muss man dem dann sagen, kann ich nicht drauf verlassen, aber man, ne, vielleicht macht man das denn ja trotzdem. Das darf man nicht, als Verteidiger schon, alle anderen dürfen es nicht. Verteidiger, pff, was soll mir schon passieren? Aber ist natürlich eine Grauzone. Also es gibt's immer noch, aber das will man eigentlich nicht. Eigentlich will man eine ordentliche Verfahrensabsprache und dann zieht man das auch durch und macht das, also umgedreht funktioniert das nicht, ne? Dass man als Verteidiger beim Gericht anruft und sagt, lassen Sie mal die Staatsanwaltschaft raus, ne? Und das Gericht, und der Staatsanwalt wird auch nicht sagen, ach, vergessen Sie mal das Gericht, das funktioniert ja eh nicht, ne? Aber manchmal gibt es sicherlich auch Gerichte, die sagen, ich bin da jetzt mal sehr, 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 ich zeige mal, was ich vielleicht so denke, und dann wissen sie auch, was sie zu tun haben. Ne? So, und warum gibt es den Deal ansonsten? Rechtsfrieden? Ja.
Ganz dumme Frage, weil man könnte sich das ja stellen. Aber das ist jetzt nicht begrenzt auf irgendwelche Straftaten. Also theoretisch kann das überall funktionieren.
Bei dem Mord, ja klar.
Passiert, glaube ich, selten, aber.
Ja, also. Ich habe ja, wenn du so vollendetes Tötungsdelikt hast, weil ja das Schlimmste ist in Deutschland, da ist halt wenig Luft zum Atmen. Ne? Mhm. Also da, also je aus, also man muss ja wegen bei so einem Deal, da muss ja irgendwie Spiel drin sein. Wenn die Staatsanwaltschaft alles beweisen kann, warum soll ich einen Deal machen? Ja. Außer Zeit einsparen. Wenn du als Verteidiger sagst, die Staatsanwaltschaft kann nichts beweisen, warum sollst du einen Deal machen? Wenn das Gericht sagt, ich kann das hier in 5 Tagen durchprügeln und dann kriegt er seine 10 Jahre, warum sollst du einen Deal machen? Und es gibt halt Sachen, die sind mehr geeignet und die sind weniger geeignet. Ich sag mal, so ein Betrug in so einer Bankenkonstellation oder in so Drogenkonstellation, wo halt irgendwelche aufwendigen Überwachungssachen sind, da kann die Staatsanwaltschaft zwar alles nachweisen, aber es dauert lang. Da hast du so einen Hebel. In der Situation, wo die Staatsanwaltschaft, wo es einfach nur um Urkunden geht, Urkunden kann man verlesen im Prozess, ja, und die kann man auch im Selbstleseverfahren verlesen, das heißt, jeder kriegt einen Ordner und sagt, viel Spaß, wir sehen uns nächste Woche, habt das gelesen, dann verhandeln wir weiter. Da hat man halt keinen Hebel. Ne? Wenn die Staatsanwaltschaft sagt, ich will aber hier unbedingt eine Verurteilung wegen Mordes und ich klag auch so an, dann kann man auch, weil diese Geständnisse sind regelmäßig im Sinne der Anklage, da kann man halt auch schwierig verhandeln. Ne? Also was soll man denn, dann müssen die Staatsanwaltschaft da sagen, ich habe wegen Mordes angeklagt, das ist ja aber nur ein Totschlag. Das geht schon in Ordnung, Junge. Machen wir hier mal einen Deal. Schwierig. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich irgendwie 20 Zeugen vernehmen musst, um was zu beweisen, vielleicht hat die Staatsanwaltschaft Bock, aber gerade bei so Tötungsdelikten ist das selten. Bei Wirtschaftsdelikten ist es sehr typisch und bei BTM, also Drogendelikten, kommt es drauf an. Und je kleiner die Sache, desto mehr interessiert es eigentlich. Ne? So. Dazu kommt ja auch immer die Frage, welches Strafmaß will man da verhandeln? Ne? Mhm. Das gilt ja bei manchen Sachen auch besser und bei manchen schlechter.
Okay. So.
Es gibt da noch 2 Gründe. Also der eine habe ich schon gesagt, das ist Verfahrensbeschleunigung. Ja, Verfahrensbeschleunigung soll heißen, es dauert nicht so lange und das ist halt Ressourcenschonung. Das ist sicherlich ein Grund, warum Staatsanwaltschaft und Gericht das machen, weil niemand hilft, der 100 Prozesstage für ein halbes Jahr Haft, ne? Oder für ein halbes Jahr Freiheitsstrafe. Das hilft, ist einfach Quatsch. Ein
bisschen aufwendig.
Und dann ist es natürlich Rechtsfrieden, ne? Also wenn man es hinbekommt, dass jemand, der angeklagt ist, sagt, ja, ist so gewesen oder im Kern so gewesen und ich hab Mist gebaut und ich bereue das und ich akzeptiere jetzt auch, dass der Staat mich entsprechend bestraft. Dann ist das natürlich eine Situation, in der man ganz klar feststellen muss, besser geht's ja nicht. Ne, da kommt der Staat und merkt und sagt, du, und derjenige sagt, oh je, sehe ich ein. Das ist vielleicht besser, als wenn der Staat um die Ecke kommt und sagt, du, und du sagst, stimmt alles gar nicht. Ja, bin ich gar nicht gewesen. Also so ein Rechtsfrieden, wo dann irgendwie auch für alle Beteiligten klar ist, was gelaufen ist, das ist auch schon wert an sich. Dass natürlich unter Umständen immer Oma Erna daneben sitzt mit ihrem Rechtsanwalt, der sonst nur Familienrecht macht und Erbrecht, deswegen kennt Oma Erna ihn. Und die ist jetzt Nebenklägerin und die will jetzt unbedingt die lebenslange Freiheitsstrafe für irgendwas. Das hilft sicherlich nicht, aber das ist eine Grundkonstruktion von diesen Nebenklagen, dass das manchmal nicht hilft.
Jetzt tust du auch den Nebenklägerinnen und Nebenklägern Unrecht.
Ich mach das ja auch, aber nicht so. Ich erkläre dann Oma Erna, pass mal auf, lebenslang ist nicht vielleicht nicht unser Ziel, weil da kannst du auch nicht besser von schlafen. Das Ziel ist, dass du hier X Euro rausziehst. Und vielleicht es eine Entschuldigung gibt und eine Umgangsregelung oder sowas. Also, ist immer schwierig, wenn die Mandanten wollen, der muss jetzt aber für immer ins Gefängnis oder für ganz, ganz lange. Da muss man dann mal erklären, hast du da eigentlich was von? Die Antwort ist regelmäßig eigentlich nein. Also gibt andere Sachen, wo die Leute mehr von haben. Ist auch ein Trugschluss, dass man, wenn der Täter zu einer besonders harten Freiheitsstrafe verurteilt wird, dass man dann irgendwie besser schläft.
Ja, das mag sein. Habe ich noch keine persönliche Erfahrung drin.
Ich hoffe, du machst den.
Nee.
Also Opfer sein ist ja Kacke.
Ja.
So.
Gut, dann haben
Aber wenn du mal
wir.
Referat bei mir machst, dann machst du die ganzen Nebenklagen für
Ja.
mich.
Aha.
Es geht nur sehr begrenzt.
Gut, wir wollten einmal
Übrigens, wenn
das,
ihr in
ja.
Niedersachsen unterwegs seid und ein geiles Praktikum machen wollt oder ein geiles Referendariat, ne? Meldet euch.
Ja, ohne das Schneizen wäre es schöner gewesen.
Ich weiß auch nicht, okay.
Gut, wir sind jetzt schon beim Strafrechtsmove der Folge, der Punkt, an dem ich immer Daniel was erzähle und er sagt, was?
Ich habe wieder keine Ahnung, was passiert. Doch, ich lese gerade was. Ich weiß, was passiert.
Ja, da habe ich mir auch richtig ins Zeug gelegt, weil ich das sehr spannend fand. Also, wir gucken uns den Fall von Brian E. an. Brian E. ist Sachse. Das ist deswegen relevant,
Er ist Sachse.
Entschuldigung, ich möchte das nicht so sagen. Also, Brian E. ist Jurareferendar und wurde Ende November 2018, also als Jurareferendar seit Anfang November 2018, wurde Ende November 2018 wegen schweren Landfriedensbruchs zu 1 Jahr und 4 Monaten auf Bewährung verurteilt. Hintergrund sind die Krawalle in Connewitz, an denen er sich beteiligt hat mit mehreren anderen marodierenden Männern, würde ich jetzt mal so sagen. Da gab es einen Sachschaden von ca. 100.000 Euro dabei. Ja, Daniel?
Wie viel nochmal?
1 Jahr und 4 Monate auf Bewährung.
Wow, 1 Jahr, 4 Monate. Und ganz kurz, wie wird man Referendar? Weil nicht alle von uns sind ja.
Genau. Wer sein Jurastudium beendet hat mit dem ersten Staatsexamen und noch weitermachen will, was sich meistens anbietet, macht nochmal 2 Jahre Referendariat bei einem Oberlandesgericht, dem man zugeteilt wird. Durchläuft dann verschiedene Stationen, Staatsanwaltschaft, Gericht, Anwalt und so weiter. Und danach ist man Volljurist und kann theoretisch alles machen, was mit Jura zu tun hat.
Oder für Juristin. Also wenn man Juristin, Jurist kann man sich melden, nennen, wann immer man will, ja. Das ist nicht geschützt. Dann gibt es den Diplomjuristen in Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob das überall in anderen Bundesländern ist.
Das
Ich glaube,
ist
ich
man
weiß,
mit
dass
dem
Jurastudium
ersten
abgeschlossen
Staatsexamen,
hat. Dann ist
genau.
man Diplomjurist, aber auch nicht überall. Also ich meine, es gibt Länder, die machen das nicht. Also dann ist man, hat man erste. Da kann man aber nicht Richter, Staatsanwältin oder Anwältin werden,
Genau.
sondern um diese geilen Jobs zu machen, ja. Muss man das, oder auch in der Verwaltung besonders hoch aufsteigen zu können, muss man Volljuristin oder Volljurist sein, zweites Staatsexamen, 2 Jahre rumtingeln an verschiedenen Stationen und dann nochmal Examen schreiben.
Yay.
Dann ist man, genau. Da ist man auch sehr froh, wenn man es hinter sich hat und nicht noch vor sich hat. Ne, Laura?
Ja, so eine Promotion ist auch was Schönes. Genau, also das hat Brian E. gemacht oder macht er noch gerade. Das Urteil gegen ihn ist durch 2 Instanzen gegangen bis zum OLG, ist aber inzwischen rechtskräftig seit 2 Wochen. Nochmal ein kurzer Schlenker, was ist eigentlich Landfriedensbruch? Landfriedensbruch ist geregelt im 125 StGB. Und zwar, wer sich an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder Bedrohungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen wird, als Täter oder Teilnehmer beteiligt oder wer auf die Menschenmenge einwirkt und so weiter, wird bestraft mit bis zu 3 Jahren. Das ist
Also wer
Landfriedensbruch.
Krawall macht
Genau.
in der Gruppe.
Mit vielen, meistens sind es Männer, glaube ich, wahrscheinlich. So. Das ist also Landfriedensbruch, deswegen ist er verurteilt worden. Genau, im November 2008 hat er dann das Referendariat am OLG Dresden begonnen. Was er jetzt, und das ist der Move der Folge, worüber ich gerne reden möchte, was er jetzt beenden darf bis zum Ende des Jahres. Ist nämlich so, in der sächsischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristinnen und Juristen steht drin, dass man zum Referendariat nicht zugelassen werden kann, wenn man rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr verurteilt wurde. Auch möglich ist das, wenn das Verfahren noch läuft und zu so einem Ergebnis führen kann. Aber Ermessensentscheidung steht in Paragraph 34 Absatz 4 und 5. Und jetzt hat das OLG Dresden entschieden, nee, er darf das jetzt machen, weil er kann ja sonst kein Volljurist werden. Und das wäre eine zu starke Einschränkung der Berufswahlfreiheit, ist Artikel 12. Außerdem hat er sich ja jetzt schon, hat er schon studiert und jetzt hat er schon ja fast 2 Jahre Ref gemacht und jetzt könnte man ihm das quasi nicht nochmal wegnehmen. Das Interesse der funktionierenden Rechtspflege muss zurücktreten. Man hätte bei Beginn des Refs wohl irgendwelche Absicherungen getroffen, dass er nicht in sensible Bereiche wie irgendwie den Staatsschutz kommt und so. Genau, und am Ende sagt das OLG Dresden noch, eine Anstellung im Staatsdienst sei weder angestrebt noch zu erwarten. So. Was ich spannend finde an der Geschichte ist Folgendes. Also man macht es sich ja ein bisschen einfach so, ne? Dass natürlich so ein Urteil rechtskräftig ist, kann das ja schon mal dauern. Wie gesagt, das Urteil ist erst seit 2 Wochen rechtskräftig, das hat jetzt auch fast 1,5 Jahre gedauert. Natürlich, wenn man dann jemanden schon ins Ref reinlässt, dann hat er natürlich schon fast das ganze Ref beendet, bis so ein Urteil rechtskräftig ist und bis man dann im Zweifel entscheiden könnte, ob er nochmal rausfliegt aus dem Ref oder nicht. Das ist halt ein bisschen blöd. Wenn er aber am 1. November das Ref angetreten hat und Ende November verurteilt wurde, müsste man schon bei Beginn des Refs oder bei Zulassung zum Ref, naja, gewusst haben, dass dieses Verfahren läuft.
Ja, wahrscheinlich.
Und hätte das, da schon...
Ja, nicht nur wahrscheinlich, sondern muss genau. Beim Beginn des Referendariats offenlegen, und das ist auch nicht so schwierig, weil die kommen ja an die Akten ran, ob es Ermittlungsverfahren gegen einen gibt, und das ist so wunderschön formuliert. Ich habe kurz überlegt, ob ich ranschreibe, soweit ich weiß, gibt es kein Ermittlungsverfahren gegen mich. Ich habe dann aber auch nur reingeschrieben, es gibt kein Ermittlungsverfahren gegen mich, weil die ja selber wissen, dass ich das unter Umständen gar nicht weiß.
Ja. Ne? Genau.
Und dein Argument wäre jetzt, man hätte das wissen können, dann hätte man ihn gar nicht zulassen dürfen zum Ref.
Ja, weil jetzt ist es halt so ein bisschen, oh ja, jetzt ist er schon 1,5 Jahre drin, jetzt können wir ihm das auch nicht mehr wegnehmen. Ja, Freunde.
Findest du das im Umkehrschluss, dass jemand, der an so einem Landfriedensbruch teilgenommen hat, wir wissen jetzt auch nicht genau, was er da gemacht hat, nicht zum Ref zugelassen werden sollte?
Schwierig. Schwierig. Ich erinnere mich da immer an so Sachen, ich habe ja auch mal an Demos teilgenommen, in letzter Zeit weniger. Mir wurde immer gesagt, mach bloß keine Sitzblockade, weil nachher wirst du nicht zum Ref zugelassen.
Stimmt ja offensichtlich nicht.
In Sachsen zumindest nicht. Nein, ich finde, ob man das machen kann oder nicht, ist ja die eine Frage. Ich finde nur, das OLG macht es sich halt ein bisschen einfach.
Finde ich nicht.
Findest du nicht?
Nee, ich finde die Entscheidung richtig. Also, fassen wir mal zusammen, ne? Irgendwelche komischen rechtsextremen Nazi-Funktionäre. Ich weiß jetzt nicht, ob der Brian ein rechtsextremer Nazi-Funktionär ist, aber so stellt sich das auf dem Oberflächlichen nach. Wahrscheinlich ist das total der nette Typ, ne? Also nur Abmahnung braucht er nicht schicken, ne? So. Also, irgendjemand nimmt an so einem Nazi-Krawall teil, das finde ich überhaupt voll kacke. So. Ich finde ja vieles kacke. Jetzt ist ja die Frage, ob man ihm deswegen den Vorjuristen oder die Vorjuristin verwehren darf. Und da bin ich der Meinung, dass das nicht zwingend ist, dass du wegen einer Verurteilung, auch wenn 1 Jahr und 4 Monate schon echt
hart ist. Sehr viel, ja.
Also das scheint ja auch die erste Verurteilung, da muss schon was gelaufen sein. Also muss man deswegen ihn jetzt den Vorjuristen verjähren. Und da würde ich tatsächlich sagen, nein, denn Artikel 12, Berufsfreiheit, sagt ja, du kannst erstmal jeden Beruf ergreifen. Dass der unter Umständen mit 1 Jahr und 4 Monaten nicht mehr Staatsanwalt wird, was ja selbst in Sachsen ausgeschlossen zu sein scheint, oder Richter, ist klar. Die Frage ist aber, ob er nicht zum Beispiel Rechtsanwalt werden darf. Das ist dann ja die nächste Diskussion.
Ja.
Ja, kannst du mit so einer Verurteilung noch Rechtsanwalt werden? Ich würde sagen, wahrscheinlich schon, aber halt nicht im Strafrechtsbereich. So, ne, also dann kannst du halt alles machen außer Strafverteidigung. Ich meine, das geht berufsrechtlich, ich bin noch nie verurteilt worden berufsrechtlich, aber das müsste gehen, dass du sagst, naja, also der als Pflichtverteidiger fände ich jetzt schwierig, aber als Wahlverteidiger auch, aber mein Gott, wenn der jetzt Oma Ernas Erbsache da macht, warum nicht, ja, soll er doch machen, ist ja auch nicht schlimmer als manche Halunken von Kollegen, die das auch schon sind. Ist eine schwierige Position, sehe ich ein, aber
nee, ich kann das mit der Berufswahlfreiheit kann ich sogar nachvollziehen. Was mich ein bisschen stört, ist halt dieses Argument, ja, er ist jetzt aber schon fast fertig mit dem Ref und jetzt können wir es ihm auch nicht mehr wegnehmen.
Ja, aber stell dir vor, der wäre freigesprochen worden, hätte nicht anfangen dürfen mit dem Ref, wäre das in Ordnung?
Ich weiß es nicht.
Also ich als alter Personalratsvorsitzender hätte gesagt, im Referendariat
weiß Personal. Nein, natürlich wäre das nicht in Ordnung, wenn er freigesprochen worden wäre. Das ist schon richtig. Aber ich finde es trotzdem schwierig.
Ja,
weil das Problem hast du ja dann immer. Dann hast du ja immer, wenn Leute irgendwie mitten im, also dann fliegen die ja im Zweifel nie raus.
Na doch, ist ja eine Ermessensentscheidung. Und an der Stelle scheint das Ermessen einfach einzelne Tat nicht dazu geführt zu haben. Ne? Also Ich finde es ein bisschen einfach zu sagen, wer verurteilt wird, fliegt aus dem Rest.
Das habe ich ja so also, auch gar nicht gesagt.
Ja, wie sagst du's?
Ich möchte keine Abmahnung bekommen.
Also,
ich packe euch zwei Artikel mal dazu rein, was das halt auch für ein Typ ist.
Jetzt war keine Angst. Was muss ich sagen? Ich werde ja eh abgemahnt. Deine Adresse gibt's ja nicht.
Nein.
Also, ich als Betreiber nicht. Dieses Podcasts möge abgemahnt werden. Also, deine Meinung wäre.
Ja, die Frage ist, ob.
So, Nati willst du nicht im Ref.
Ja, vielleicht.
Und Nati jetzt im untechnischen Sinne. Du meinst also jemand, der so weit rechts ist, dass er rumläuft mit anderen Kraftsportlern?
Die Frage ist ja schon, also es gibt ja noch andere Ausschlussregeln, ne, ob jemand geeignet ist, als Jurist oder Juristin zu arbeiten, wenn er solche Einstellungen hat. Und das schwingt ja im Urteil dann schon auch mit, wenn man wegen sowas verurteilt.
Haben wir das Urteil?
Nein, ich habe das Urteil nicht, aber den Sachverhalt haben wir ja. Das sind.
Ja, ich find das Urteil spannend. Das Urteil, wie er verurteilt wurde. Also wenn ich den jetzt verteidigen müsste, in der zweiten Sache, ne? Also wenn er kommt, ich habe hier ein Jahr, 4 Monate bekommen, ich würde aber gerne Ref bleiben, Herr Brunkhorst, würde ich sagen, ja, dann gucken wir als erstes mal, holen wir jetzt natürlich mal die Akte und da ist ja das erste Urteil drin. Und wenn im ersten Urteil, je nachdem, was im ersten Urteil drin steht, also in dem Urteil, wo drin steht, ein Jahr, 4 Monate, da ist ja schon die Frage, was steht denn da genau drin?
Mhm.
Ne? Und danach würde ich es abnehmen. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was er für ein Typ ist. Ist er jetzt der Nazi-Kader von der JN? Liebe JN, ich weiß, ihr seid keine Nazis, ihr seid nur Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten. Aber lasst mir bitte diesen freundlichen Satz. Ne? Also sind das jetzt ist das jetzt ein Vollzeitfaschist? Ja, warum hat er da nicht schon 5 andere Vorstrafen? Oder ist das einer, der an einem Tag sich hat sowas hinreißen lassen? Das ist ein Unterschied. Ist er immer noch ein Arsch, weil sowas macht man halt nicht und welche rechten Krawalle. Aber man macht auch sonst ein paar Sachen nicht, die ich so verteidige. Und ich finde auch ein paar Rechtsanwälte machen Sachen und Rechtsanwältinnen, wo ich sage, ey, du bist auch ein Arsch oder erschinn, lass das. Das führt aber nicht dazu, dass man sagen muss, Berufsverbot, Rechtsanwältin, Rechtsanwalt.
Völlig richtig. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass gegen ihn noch eine Ermittlung lief wegen Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole.
Ja, da würde ich sagen, da hast du oben offen aus, wenn er verurteilt wird.
Ja, ich weiß gar nicht, ich habe nirgendwo gerade gefunden, ob das noch läuft oder ob das schon eingestellt ist oder ob da irgendwas passiert ist. Offensichtlich nicht. Nur um einzuordnen, was das vielleicht für ein Typ ist.
Ja, jetzt habe ich aber auch schon Leute vertreten, die verurteilt wurden wegen so einer Summe, so ist dann noch nicht rechtskräftig. Unter anderem kann ich erzählen, weil es mal in der Zeitung stand. Und nur weil du da ein Ermittlungsverfahren gibt, heißt das ja nicht, dass es so war.
Nee, sag ich nicht.
Ja. Also wenn das alles unangenehm ist, ich würde tatsächlich, also wenn er da deswegen verurteilt wird, also ich würde jetzt sagen, wenn im Hakenkreuz durch die Gegend läuft, da ist dann Schluss. Weil dann so, aber wie gesagt, ich dann müsste
ja so ähnlich
das
war das.
Halt auch in der Abteilung Vollidioten, Stichwort Krawalle, da gibt's halt auch mehrere Unterabteilungen. Da muss man, glaube ich, schon differenzieren, ob die Leute dann irgendwie jemals noch als Juristin, Jurist arbeiten dürfen oder nicht. Das Problem ist ja ganz anderes, wenn der Rechtsanwalt wird, was er darf. Dann ist er da so ein Szeneanwalt und nervt so richtig, ja. Das will ich ja auch nicht. Aber das ist halt Deutschland, da darfst du das halt. Da darfst du halt auch ein Links- oder Rechter oder vollkommen Spinnerart Rechtsanwalt sein.
Na gut. Ich bin damit nicht ganz glücklich, aber das ist okay.
Unsere politischen Bewertungen im Laufe dieses Gesprächs, ich sag das nochmal, sind alle unscharf und grobschlächtig, vereinfachend und Meinung.
Wir beziehen uns auch auf die Artikel, die wir dazu kennen.
Genau. Wir wissen nicht, wer dort, nicht, dass die Kanzlei mit dem einen AfD-Heini, du weißt, welche ich meine, bei Twitter der bekannte
die Sport eine.
Meldet. Da wünsche ich euch viel Spaß, den Ritt machen wir mit. Ressourcen sind da. Glaubt mal nicht, dass wir Laura oder mich da im Regen stehen lassen, aber das war jetzt viel Meinung, wenig Analyse. So.
Das stimmt.
Strafrechtstipp.
Ja.
Der folgende, ne? Ja, auch da aktueller Fall so ein bisschen, ich habe das geschrieben, lass das mal mit den Lebensversicherungen sein und habe dann mit einem Kollegen mal länger diskutiert, ob denn das überhaupt strafbar ist, was wir überlegt haben. Also, kurzer Hintergrund, ich mache das ein bisschen grobschlächtiger und wir schmeißen da nichts rein. Es gibt einen Beschuldigten aus Schleswig-Holstein, der soll Folgendes getan haben, der soll ein Motorboot genommen haben, an diesem Motorboot rummanipuliert sein, ist auf die, ich glaube, Kieler Börde, also auf die Orte dort in der Ostsee gefahren sein. Irgendwann wurde das Boot gefunden und seine Frau hat dann die Todeserklärung betrieben und glücklicherweise, kurz bevor das passiert ist, ist dieser Mann nicht nur wegen Betrugs bestraft worden, noch nicht rechtskräftig, sondern dieser Mann hat auch offensichtlich mehrere Lebensversicherungen auf seine Frau und seine Mutter abgeschlossen. Das ist dann relativ schnell aufgefallen. Ich erzähle gleich ein bisschen gefallen, warum das immer auffallen wird. Und dann ist ermittelt worden, jetzt hat man ihn verhaftet, der ist gar nicht tot und offensichtlich geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass seine Frau und seine Mutter Gelder kassieren sollten, die er mit Lebensversicherungen hatte, aber er ist gar nicht gestorben. So, deswegen lass das mal sein mit dem Lebensversicherungsbetrug und zwar wirklich ein bisschen was Besseres. Warum nämlich? Es gibt nämlich das sogenannte Todesermittlungsverfahren. Wenn man morgen in meine Wohnung kommt und ich liege da tot rum, dann sagen die nicht, schade Schokolade, sondern dann kommt ein Doktor und der Doktor schreibt auf dem Zettel natürliche Todesursache oder nicht oder unbekannt. Und wenn er unbekannt macht, dann kommt die Staatsanwaltschaft, Todesermittlungsverfahren. Und das wird immer so sein, wenn man keine Leiche hat. Ne? Dann wird immer das sein, dass man das so macht, dass man dann erstmal guckt, ist der tot oder nicht. Und dann passiert nämlich Folgendes, wenn dann nämlich deine Hinterbliebene oder der Hinterbliebene auch immer anfängt, da die Versicherung ausschütten zu wollen, dann fragen die natürlich erstmal Akteneinsicht. Und spätestens in dem Moment wird dieses Todesermittlungsverfahren zu einem Ermittlungsverfahren geworden sein. Wenn du, muss man sich mal lernen, ne? Bist du Staatsanwältin Dr. Herdrich, gehst morgens zur Arbeit, hast diese Akte auf dem Tisch, konntest du bisher nicht viel mit anfangen, und dann hast du am Tag 1, kommt da Post von der Lebensversicherung, denkst du, ja, nur guck, sagst du, jo, kriegst du die Akte. Dann am nächsten Tag kommt der nächste Zettel, sagst du, das ist ja interessant, der ist ja ziemlich versichert. Spätestens, wenn die dritte kommt, ja, drehst du den Spieß um und sagst, so, Freunde von der Lebensversicherung, jetzt kriegt ihr nicht mehr meine Akte, sondern ich will jetzt erstmal eure Akten haben, wann hat er die denn abgeschlossen und wer kriegt die Kohle, ja?
Ja.
Weil spätestens dann, und wenn du dann feststellst, innerhalb von 3 Wochen hat er 10 Lebensversicherungen, dann weißt du auch ganz genau, was läuft, dann brauchst du auch keine Fragen mehr stellen. Ne? Also das ist kein Zufall. Dann wird es schnell vorbei und so wird das da gelaufen sein und dann ermittelt man ein bisschen und dann ist das nur spektakulär noch für irgendwelche Zeitungen. Also das ist, so ein Todesermittlungsverfahren ist relativ aufwendig, als es dann losgeht. Und der beliebte Trick ist das ja zu machen über solche Seegeschichten, weil bei Seegeschichten wird man nicht erst nach 5 oder 10 Jahren für tot erklärt, sondern schon nach 6 Monaten. Ne? Weil so die historische Erfahrung ist, wenn du auf See verschwindest, bist du halt weg. Ne? Wenn du in Buxtehude verschwindest, dann kannst du vielleicht nochmal auftauchen. Aber auf See bist du halt tot. So. Deswegen macht man das gerne auf der Außenalster oder in der Ostsee. Und deswegen lass das mal sein.
Dann hat einen Tipp jetzt, wie ihr es besser machen könnt.
Ja, mein Tipp wäre erst die... es gibt natürlich keine Tipps, aber schlauer wäre erst die Kohle einsammeln und dann verschwinden, ja, aber das ist natürlich auch alles strafbar und dann werdet ihr trotzdem erwischt und dann sitzt er bei mir und dann ist das gerne mal groß, so. Aber die Frage, die ich mir eigentlich mal gestellt habe in dem Zusammenhang und ich musste da länger drüber nachdenken, ist den eigenen Tod vortäuschen eigentlich strafbar? Was ja, ne, also darf ich so tun, als wäre ich tot? Und ich habe so ein paar Ideen gesammelt und die wollte ich mal hier zum Besten geben, weil das eigentlich ist ja die Frage, darf ich einfach verschwinden?
Ja.
Also, und es gibt da so ein paar Fallstricke. Immer dann, wenn ich so tue, es wäre es eine Straftat. Ne? Also wenn ich ein bisschen von meinem Blut verspritze, ein Messer mit den Fingerabdrücken von Laura in meiner Wohnung platziere und dann verschwinde und dann wird das natürlich untersucht, ne? Messerabdrücke, dann so, Laura kann mich verletzt haben oder getötet haben, dann ja, dann wäre es gibt natürlich gar keinen Grund, dass Laura mich für tot oder verletzt, aber ich hätte ein bisschen mehr. Okay. Auf jeden Fall. So, dann wäre das natürlich Vortäuschen einer Straftat und das geht natürlich in vielen Variationen so, wenn man irgendwie andere Leute damit reinzieht, immer Obacht, dann ist das 145D StGB Vortäuschen einer Straftat, gibt Haue, Haue. Dann gibt's das Problem, wenn man sich absetzt, weil die scheiß Blagen einen nerven oder die Ex-Frau unter Verletzung der Unterhaltspflicht.
Mhm.
Ne, wenn man sich also entzieht, um nicht mehr die Unterhalt zu halten, dadurch verschwindet, das könnte auch sein. Das wäre beides strafbar. Ansonsten kommt man nicht viel rein. Man muss halt aufpassen, was man noch so kaputt macht, aber so dabei. Aber ansonsten ist wohl den eigenen Tod vortäuschen erstmal straflos, wenn man nicht jetzt irgendwelche besondere Sachen noch hat. Was man natürlich aufpassen muss, ist natürlich das Niedersachsen-Meldegesetz oder eure Meldegesetze. Man macht sich auf jeden Fall ordnungswidrig, weil man muss, wenn man umzieht, immer sich dann melden. Ne? Also ein bisschen ärgert schon, aber das ist wahrscheinlich nicht das Problem. Das heißt, erstmal ist den eigenen Tod vortäuschen immer ohne Probleme. Schwierig wird's, wenn man aufhört, seine Rechnungen zu bezahlen oder wenn man das macht, um Geld zu bekommen.
Mhm.
Weil dann täuscht man nämlich über die Tatsache, dass man noch am Leben ist. Wenn man zum Beispiel einen GEZ-Beitrag zahlen müsste oder einen Kredit abzahlen müsste oder weiter zur Arbeit gehen müsste oder irgendwelche Geschichten, dann täuscht man ja über die Tatsache, dass man verstorben ist. Und dann kommt man schnell in den Betrug rein und so wird es auch hier sein, hier wird das ein Betrugs, vielleicht sogar bandenmäßig.
Ist das nicht sogar sogar,
genau, Versicherungsbetrug. Ja, Versicherungsbetrug ist aber keine Betrug.
Doch.
Auch 263.
Nein.
Es gibt noch den, den 267, das ist aber, glaube ich, Subventionsbetrug.
Versicherungsmissbrauch.
Oder? Ja.
265 StGB.
265.
Ja, könnte aber, geht aber um eine Sache.
Meine nicht.
Hast du recht. Geht nur um eine Sache. Geht nicht um Menschen. Genau. Da geht es um Sachen.
Ja, und erstmal müsste es 263 nicht sein. Und das ist schon schwierig, ne? Also, weil wenn ich täusche, der geht da durch.
Ja.
So, also wir sind jetzt schon im Spezialstrafrecht. 263 Betrug, du sagst was nicht stimmt und deswegen kriegt jemand anders weniger Geld und du mehr. Ist erfüllt. Also das könnte sein, also wenn man nichts mit Geld macht, sondern nur sagt, ey, ich bin mal weg, dann ist es wohl nicht strafbar.
Bin
aber
den
man passt mit und so. Genau. Also das,
genau.
Das ist das hier. Also man kann wohl seinen eigenen Tod vortäuschen. Es gab noch eine Idee, wenn man das macht und sich überlegt, na, wenn das meine Oma erfährt, dann fällt die tot um. Das ist mir aber egal, wenn das passiert. Dann wäre es unter Umständen auch eine Totschlag.
Mhm.
Oder eine, so, wenn man denkt, naja, Oma, es wird schon gut gehen mit Oma, dann ist es eine fahrlässige Tötung. Also wenn ihr glaubt, Oma fällt tot vom Stuhl, wenn ihr tot seid, dann macht das nicht. Dann könnte es also noch mehr von.
Macht das einfach das sowieso super, nicht. Ist eine,
ist aber Jura
dumme Idee.
Semester, sowas denkt keiner. Und das ist nie zu verurteilen. Also wahrscheinlich darf man seinen eigenen Tod vortäuschen. Mein Tipp wäre, nicht erst Tod, dann das Geld, sondern erst das Geld, dann den Tod vortäuschen. Das wäre mein Strafrechtstipp. mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen, weil sonst ist das hier ganz schnell Beihilfe. Und dann sitze ich da mit im Boot. Boah.
Genau. Das war's auch schon. Ich habe gerade festgestellt, die Nachträge brauchen wir gar nicht machen, weil wir die schon haben.
Diese falsche Verdächtigung haben wir schon
gemacht? Nee, das haben wir nicht gemacht. Wenn du das kurz erklären kannst aus dem Stegreif.
Ja, ich habe wohl irgendwo so einen Halbsatz gemacht, wo sich
in der vorletzten
von
Folge.
Euch, genau, jemand von euch zurecht sagte, da sagt so was, naja, da passiert irgendwie falsche Verdächtigung, Anzeige, Gegenanzeige, da passiert dann halt nichts, das verläuft im Sande. Was meine ich damit? Es gibt so ganz klassische Anzeige-Gegenanzeige-Situationen, wo halt nichts passiert. Das sind so der Nachbar, es gibt so einen Nachbarschaftsstreit in so einem Treppenhaus, da beleidigen die sich angeblich immer und dann zeigen sie sich immer gegenseitig wie eine Beleidigung an. Da wird da so ein bisschen ermittelt, Polizei vernimmt den und am Ende sagt die Staatsanwaltschaft, können wir eh nichts feststellen. Das meinte ich so, das ist eine Situation, aber das ist natürlich nicht ganz sauber gewesen, als ich so gesagt habe. Also es gibt schon Situationen, wo man sich überlegen muss, dass sich das lohnt. Aber so der Klassiker, Laura und ich treffen uns irgendwo auf offener Straße, keiner in Radar, Laura sagt ein dummes Stück, ich sage selber dummes Stück und meine laufen anschließend.
Wie das so passiert häufig bei uns.
Genau, wir laufen ja aber nicht so viel auf der Straße rum, deswegen passiert es seltener. Ne? Also solche Sachen, das verläuft häufig im Sande und da muss man sich dann auch überlegen, lohnt der ganze Bums und muss man sich dann überlegen, nehmt euch einen guten Anwalt, eine gute Anwältin, die erklärt euch das, ob sie das überlegt oder nicht, aber manchmal ist das halt so. Insofern, wenn das die 10. Anzeige ist, dann hat die Polizei auch richtig viel Lust und die Staatsanwaltschaft. Dann läuft das mal so. Es gibt halt schon. Aber wir haben, ich habe in diesem Podcast eh schon mal gesagt, Beleidigung gehört eher aus dem Strafrecht raus, wenn nicht Nazis dabei sind oder öffentliche Personen.
Feedback. Ich habe ein bisschen Feedback zusammengeschrieben. Wir haben einen ganz bösen Kommentar bekommen.
Wo denn?
Bei iTunes. Und zwar, ihr seid gar keine Corona-Experten, sondern reden nur über Persönliches.
Korrekt.
Ja, wobei ich das Gefühl habe, da hat jemand nicht über die ersten 10 Minuten rausgehört. Weil in den beiden Folgen, die Corona betreffen, reden wir sehr viel über Corona. Also hör doch einfach mal weiter. Wahrscheinlich hört die Person uns jetzt sowieso nicht mehr, von daher ist es auch egal. Genau, dann wurde nochmal angemerkt bei Twitter, dass Daniel halt, aber das war schon ein paar Folgen her, das dürfte jetzt hoffentlich besser sein. Wir haben auch auf Twitter nochmal darauf hingewiesen, Daniels Zimmer ist jetzt voller Möbel und deswegen dürfte das jetzt gehen. Und Ramona, Daniel wird sie kennen.
Ich kenne sie nicht persönlich.
Nee.
Angebot steht.
Er hat uns nochmal einen ganz lieben Kommentar auf iTunes hinterlassen, dafür herzlichen Dank.
Ja, ich sehe das, Ramona, die Lehrerin. Wir haben schon 95 Bewertungen.
Ja.
Wir sind ja voll heißer Scheiß. Also Laura ist bei uns
die Kontrolleurin.
Schade, Sprachniveau unterirdisch über einen Kollegen sagen, da sollte ich, ach, das hatten wir schon.
Ja. Genau, ich weiß, es kommt immer mal wieder.
Jura für Dummies.
Wir sollen uns nicht dazwischenreden und ich gelobe auch Besserungen. Meistens mache ich das, weil Daniel so viel redet.
Janni 4, das kann ja ja lesen, Janni 1984. Ach, nur guck. Schade, ich hätte ihn mit mir erhofft. Nee, wir sind leider keine Experten für Corona. Das sind wir tatsächlich nicht, Janni. Tut mir leid.
Haben wir aber auch nicht gesagt, glaube ich, oder?
Nee, das ist mehr so.
Gut.
Ja, und Ramona schreibt mir, dass meine Stimme viel cooler ist.
Ja, schön. Ha. Toll.
Eigenstob. Eigenstob blinkt. Eigenlob stinkt.
Ziemlich.
Ja. haben wir noch was auf der Rolle?
Nee, haben wir nicht. Das ist eine etwas kürzere Folge heute, aber ich glaube, das ist auch okay.
Genau, kürzer. Wir sind bei einer Stunde. Ach, das ist gut. Ne?
Das ist kurz.
Da habe ich noch schief mal. Ja, meldet euch bei uns. Twitter, iTunes, nur weil wir 95 Bewertungen haben, heißt das, dass wir nicht mehr brauchen. Schreibt vor allem mal so drei Zeilen. Das mag ich am meisten. Wenn ich dann alles halbe Jahr mal reingucke, dann freue ich mich über alle. Und bisschen bei Twitter folgen.
Schreibt uns Mails.
Allen euren Freunden. Genau. Und wir brauchen noch Leute, die, also offensichtlich, hier, wenn ihr jetzt Jura studiert, ne, dann sind, wie sind die, da heißt der Scheiß, ne? Also wer uns nicht hört und Jura studiert, der oder die hat es nicht verstanden. Also das müssen wir noch ein bisschen mehr.
Empfehlt machen. Uns gern weiter.
Genau. Und wenn er einen umbringt, meldet euch bei mir. In diesem Sinne. Ciao, ne?
Tschüss.